Da heute der zweite Advent ist, möchte ich mit euch in die Weihnachtsgeschichte einsteigen. Wenn natürlich sowas passiert wie ein Trauerfall und Geschwister gehen, wird einem das neu bewusst, warum wir tatsächlich an Jesus glauben und wie fest und wie real die Hoffnung ist, die wir in ihm haben, welchen großen Unterschied es macht. Und so in der Erwartung der Weihnachtsgeschichte, die wir uns die nächsten Tage immer wieder erinnern werden, möchte ich euch einen kleinen Diskurs nehmen, die Weihnachtsgeschichte etwas zu entniedlichen, wie wir sie natürlich auf den Weihnachtsmärkten oft finden, und euch hineinnehmen in die eigentlich wirklich wichtigen Impulse, die den Schreibern des Neuen Testamentes wichtig waren, als sie die Weihnachtsgeschichte für uns aufgeschrieben haben. Dazu muss man wirklich so ein bisschen so wie an so einer Bibelschale, so eine säkuläre Hülle, die manchmal auch auf die Weihnachtsfeier draufgelegt wurde, wo sie verniedlicht wurde, wegnehmen. Und das werden wir heute in einem ganz kleinen Exkurs machen, natürlich nicht allumfassend. Wenn wir uns an die Weihnachtsgeschichte erinnern, hier ist sie nochmal für alle, wer sie nicht sofort vor Augen hat: Der Engel kommt zu Maria, sagt in Kurzform zusammengefasst: Liebe Maria, du wirst schwanger werden und den Messias, den Retter der Menschen, zur Welt bringen, der die Menschen von ihrer Schuld befreit. Dann musste der zweite Engel natürlich zu ihrem Verlobten gehen und ein paar Sachen klarstellen, wie das denn dazu gekommen ist mit dieser Schwangerschaft. Danach eilt, oder zumindest in unserer Vorstellung, eilen Josef und Maria nach Bethlehem, da wo sie geboren sind, klopfen an mehrere Herbergen an, wo natürlich kein Platz mehr ist, aber was der Herbergsmeister noch hat, ist irgendwo in der Ecke im Stall. Nächste Szene, ein riesengroßer, fantastischer Engel von himmlischen Heerscharen erscheint Hirten, die mächtig beeindruckt sind und sich richtig fürchten. Das heißt, da sehen wir auch schon, dass das nicht diese Art von Engeln waren, die man in der Gemäldegalerie sehen kann, ungefähr so einen halben Meter groß mit so kleinen Miniflügelchen, sondern da war ordentlich Wumms dahinter. Gleichzeitig haben wir den Stern, der aufgeht, den die drei Weisen aus dem Osten sehen und sich entscheiden, dass der Stern die Geburt eines einzigartigen Königs verheißt. Sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem, treffen dort Herodes den Großen und die Ältesten der jüdischen Gemeinschaft und fragen: Wo ist denn der König geboren, dessen Ankunft wir durch den Stern verkündet haben, bekommen? Sie bekommen Einsicht in die Schriften von den Schriftgelehrten, wo das Alte Testament verheißt, dass der König geboren wird, reisen nach Bethlehem und huldigen dort dem geborenen König. Und jeder kennt meinen Lieblingsvers, was sie ihm da beten, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe, zumindest in meinem damaligen Verständnis, was da sozusagen als Geschenke gegeben wird. Und dann ist die Harmonie perfekt, als sozusagen auch noch die Hirten dazukommen und in wunderbarer Eintracht das Christkind betrachten und bestaunen. Und als nächstes geht dann die Geschichte weiter, dass wieder ein Engel kommt, der den neugeborenen König beschützen muss und der neugeborene König nach Ägypten ausreist und dann erst nach einer Zeit wieder aus Ägypten zurückkommt. Und auch dies eine Erfüllung der Verheißungen. Matthäus ist da sehr stark darin, dass immer wieder das, was wir lesen, eine Erfüllung, eine Vorhersehung von Gottes ist. Und er sagt, mit der Rückkunft, mit der Zurückkunft aus Ägypten nach Galiläa, da wird die Schrift erfüllt: Aus Israel habe ich meinen Sohn gerufen. So, jetzt kommen wir zur Erniedlichung der Geschichte. Nummer 1. Maria ist nicht hochschwanger nach Bethlehem gekommen und hat auch nicht in Geburtswehen an Herbergstüren geklopft. Wenn wir uns den eigentlichen Text angucken, was der Text wirklich sagt, heißt es in Lukas Evangelium Kapitel 2 von Vers 4 bis 7: Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in Davids Stadt, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren. Mehr sagt der Text nicht. Es sagt einfach nur, es geschah, als sie dort waren, dass ihre Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil im Gästezimmer, und das gucken wir uns dann noch genau an, Kataluma heißt, das ist das griechische Wort da, kein Raum für sie war. Das heißt, die Geschichte sagt nicht, dass Maria hochschwanger in Wehen auf dem Esel gesessen hat und sozusagen in allerletzter Not eine Herberge erreicht wurde, sondern es heißt einfach nur, dass Maria und Josef in die Heimatstadt von Josef gegangen sind und mit aller großer Wahrscheinlichkeit da schon eine Weile waren, da schon adäquate Unterkunft oder adäquat, also zumindest gut genügende Unterkunft gefunden haben, und als sie da waren, Maria sozusagen dann das Kind bekommen hat. Also die Idee, dass sozusagen in allerletzter Minute man noch an die Tür geklopft hat und gesagt hat, meine Frau liegt in Wehen, die Fruchtblase ist schon geplatzt oder so, wir müssen ganz schnell machen, und dann wurde schnell noch einen Platz gefunden, ist eine interessante Geschichte, aber nicht wirklich was wir vom Wort Gottes her kennen. Das heißt, mit aller großer Wahrscheinlichkeit hatte Josef genug Zeit, um die Unterkunftsmöglichkeiten zu finden. Und Maria war schon wahrscheinlich eine ganze Weile da, hat schon mal Windeln in weißer Voraussicht gewaschen, hat sich darauf vorbereitet. Und dann, als sie einfach da waren, ist es zur Geburt gekommen. Nummer zwei. Josef und Maria haben an gar keiner Herberge angeklopft, sondern was ich euch auch in der Folie mitgebracht habe, was wir sehen, ist, dass Lukas das Wort Kataluma verwendet. Das heißt, sie haben da an dem Kataluma angeklopft. Jetzt muss man erstmal rausfinden, was denn überhaupt ein Kataluma ist. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Herberge, weil Lukas das griechische Wort für Herberge kennt, was vielmehr eine Herberge ausdrückt. Das ist das Wort Pandochaion, was er im Lukas 10, 25 bis 37 in der Geschichte des barmherzigen Samariters benutzt. Das heißt, der barmherzige Samariter nimmt doch tatsächlich denjenigen, der da niedergehauen wurde auf der Straße nach Jericho, und nimmt ihn mit und bringt ihn tatsächlich in eine Herberge. Und es ist ein ganz anderes Wort als das, was wir hier in was passiert ist, haben. Das, was Archäologen uns geholfen haben zu verstehen, was passiert ist, ist, dass man Ausgrabungen im Nahen Osten gemacht hat, auch im Gebiet von Israel. Und man hat also diese typischen Häuser in der ländlichen Gegend ausgegraben und hat dabei so dieses stereotypische Landhaus einer Durchschnittsfamilie immer wieder auch gesehen. Man weiß ungefähr, wie das aussieht. Bethlehem ist ländliche Gegend, das ist keine Großstadt, das ist nicht Berlin, Hamburg, Paris, New York oder eben Jerusalem, sondern es ist ländliche Gegend. Und zumindest gemäß meinen zeichnerischen Fähigkeiten, sieht also ein Frontalschnitt eines Hauses aus. Ich weiß, bei mir ist ein Bauzeichner verloren gegangen, aber ja, man kann ja nicht alles machen. Wenn ihr, das ist also so ein typisches Haus im Nahen Osten im ersten Jahrhundert. Man sieht also, dass das eher quadratisch praktisch gut ist, mit einem Flachdach. Ein riesengroßer Raum, etwas, also hier an dem Beispiel am Hügel gelegen. Und dann gibt es eine relativ große Tür, und durch diese Tür kommen also sowohl Menschen als auch Tiere rein. Und das hat folgenden Grund: dass wenn man so eine Art Kleinbauer war, hat man seine Tiere nicht einfach irgendwo unbeaufsichtigt in der Nacht rumstehen lassen, weil die werden schlicht und einfach geklaut. Sondern man hat natürlich, weil Tiere ein wertvoller Besitz waren und das ein Investment war, so wie man das mit einem Auto heutzutage macht, man nimmt das sozusagen, wenn Möglichkeit, auch mit ins eigene Haus, zumindest bei den Amerikanern ist es so, integriert man also die Garage in das Haus, ja, damit man also sein wohlgehütetes Eigentum und sein Schätzlein immer in der Nähe hat und es nicht verloren geht. Das waren in der Antike also so diese Tiere, und die haben also tatsächlich in so einer Art einem großen Raum mit der Familie geschlafen, da in wie eine Art Erdgeschoss, wie auch immer, und dann gab es also eine Treppe in einen riesengroßen Raum, wo der dann auch durchaus möbliert war, wo dann Betten etc. standen, und noch etwas erhöht gab es dann in vielen Fällen ein Gästezimmer, und genau das Gästezimmer ist das griechische Wort, was Lukas hier verwendet, und jetzt habe ich euch nochmal von oben von der Perspektive gezeigt, also wenn man von oben drauf druckt, ist also links unten in der Ecke Ecke diese Tür, diese Treppe, die nur einem kleinen Teil, nicht aber die ganze Breite, aber einen kleinen Teil in dieses Familienzimmer führt und dann in den meisten Fällen abgetrennt und auch wieder etwas erhöht, ist das sogenannte Kataluma. Und das kennen wir auch aus der Beschreibung. Die habe ich euch jetzt gar nicht mitgebracht. Das kennen wir auch aus der Beschreibung in der Bibel. Zum einen mal, dass Tiere im Haus sind, kennen wir aus dem Buch Richter, Kapitel 11, Vers 29 bis 40. Könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Da gibt es also einen ziemlich durchgeknallten Richter, der sagt, was immer als allererstes aus dem Haus rauskommt, das opfere ich dem Herrn. Und was der natürlich erwartet hat, ist, dass da eines seiner Tiere rauskommt, aber dann seine eigene Tochter rausgekommen ist. Das interessiert uns jetzt nicht, es ist einfach, es gibt viele Beispiele, wo einfach dieses Muster, dass man die Tiere im Haus hatte, im eigenen Haus dabei hatte, schon sozusagen in der Zeit und vorher angelegt war. Und genauso haben wir es auch im ersten Jahrhundert. Das heißt, mit aller Wahrscheinlichkeit waren Josef und Maria in diesem großen Familienzimmer, was wir hier sehen. Das Kataluma, also das Gästezimmer, war schon belegt. Da waren schon Gäste, entweder vorher gekommen oder wie auch immer, oder nähere Verwandte. Und Josef und Maria haben also mit der Familie im großen Gästezimmer Platz gefunden. Und weil eben alles so eng war, wurde dann das neugeborene Kind in den Futtertrog gelegt, der sonst normalerweise also für die Versorgung der Tiere da ist. So, Folgendes muss man bei der Geschichte auch denken. Josef ist kein Fremder in Bethlehem, sondern Josef kommt in seine Heimatstadt. Hier heißt es in Lukas 2, Vers 4, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, und jetzt lest mal ganz, ganz korrekt, in Davids Stadt. Das heißt, Bethlehem hatte den Ruf, die Stadt Davids zu sein. Bethlehem war also sozusagen, warum heißt sie die Stadt Davids? Das war sozusagen Königsstadt im Sinne davon, dass jeder wusste, da wohnt noch royale Familie, da wohnt noch der Hochadel. Nicht jetzt im Sinne von Reichtum, aber in der Nachkommenschaft. Da wohnen noch die adligen Familien, da wohnen die Nachkommen von David. Und das wissen wir ja gleich von Anfang an vom Matthäus-Evangelium, so geht es ja los. Josef ist ein direkter Nachkomme von David. Er ist Königsgeschlecht, also es ist nicht irgendwie so ein Hitlerweltner, sondern der hat adliges Blut in sich. Und jetzt kommt dieser Sohn Davids in Davids Stadt, und in der Antike ist es natürlich so, dass auf der einen Seite Familientradition sehr groß geschrieben wird und auf der anderen Seite Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird. Und Josef hätte wahrscheinlich an jede Haustür klopfen können in Bethlehem und einfach nur sagen müssen, mein Name ist Josef, ich bin der Sohn Jakobs, der Sohn Matthats, und jeder hätte sofort gesagt, herzlich willkommen. Der Gästezimmer ist zwar schon belegt, aber wir haben noch ein paar Kissen im Familienstube frei, und so war es wahrscheinlich dann auch. Maria hatte übrigens auch Verwandte gleich in der Nähe. Als Maria schwanger ist, geht sie nämlich zu der Frau oder zu der Mutter von, nicht zu der Frau, okay, ich nehme alles zurück, zu der Mutter von Johannes dem Täufer, ich will keine neue Heresie hier anfangen, zu der Mutter von Johannes dem Täufer. Und da heißt es, die Mutter von Johannes dem Täufer wohnt im Hügelland Judäas. Das ist genau die Gegend, wo Bethlehem gelegen ist, im Hügelland von Judäa. Und hätten sie also in Bethlehem keinen Platz gefunden, wären sie einfach weitergezogen. Aber es ist mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich so, dass also Josef bei seinen Verwandten Platz gefunden hat und dort Christus geboren worden ist. Letzter Schock, ja, ihr seid so still. Mache ich euch die ganze Weihnachtsgeschichte kaputt. wir kommen aber zum eigentlichen Punkt. Wir kommen aber zum eigentlichen Punkt. Die Hirten und die Weisen. Die Hirten und die Weisen sind sich nie begegnet. Auch wenn bei unserer Weihnachtskrippe, die wir zu Hause haben, also die Hirten und die Weisen in Eintracht miteinander das Christkindlein anschauen. Ich sehe schon, wie René hier leidet. Also ihr könnt auch die Krippe gern behalten. So als zusammengefasste, kontraktierte Geschichte ist das durchaus gut. Kann man das also so lassen. Aber wenn man die Geschichte anguckt, wie sie geschrieben wurden, sie haben sich die Hirten und die Weisen nie begegnet. Die Hirten waren tatsächlich zuallererst da. nachdem sie die große Engelsoffenbarung bekommen haben und sie haben tatsächlich das Neugeborene, den neugeborenen Christus gesehen. Die Weisen sind ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre später gekommen. Das sieht man an mehreren Indizien. Das sieht man an unter anderem daran, dass Herodes der Große alle Kinder unter 2 Jahre umbringen lassen hat. Wer Christus gerade eben geboren hätte, einfach gesagt, bringen wir alle Neugeborenen um. Aber gerade dieser Spanne zeigt einfach, dass er sicher gehen wollte und dass er wahrscheinlich auch von den Weisen gedacht hat, dass da schon ein bisschen Zeit vergangen ist. Und wir sehen es auch an anderer Stelle, nämlich, dass als Jesus im Tempel Gott geweiht wird und beschnitten wird, Maria und Josef ihnen 3 Turteltauben opfern. Und das ist das Opfer, was für Arme vorgesehen wurde. Die Weisen allerdings extrem kostbare und wertvolle Geschenke Josef und Maria bringen. Das heißt, die haben Gold, Myrrhe und, wie nennt man das andere? Weihrauch. Ja, Weihrauch, genau. Das waren alles, damit konnte man richtig, richtig Geld machen. Das haben sie, als Jesus sozusagen im Tempel geweiht wurde, nicht zur Verfügung gehabt. Das kam erst später und mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man sich dann fragt, was haben die mit dem Geld gemacht? Die haben ihre Reise nach Ägypten, die haben ihre Flucht nach Ägypten damit finanziert. So, jetzt könnte man noch so eine Weile weitermachen, aber ich möchte euch die Weihnachtsgeschichte ja nicht endlos kaputt machen, sondern ich möchte euch versuchen, sozusagen den Fokus darauf zu legen und zu fragen von dieser altbekannten Geschichte, die wir kennen, was ist denn eigentlich der Fokus? Warum geht es denn eigentlich, wenn die Weisen und die Hirten sich nie begegnet sind? Und wenn die nie an eine Herberge geklopft haben. Und deshalb ist einfach interessant, nachdem man manchmal so ein bisschen so diese Traditionsschichten, die nicht eigentlich zur Geschichte dazugehören, wenn man die ein bisschen weggenommen hat, dass man zum eigentlichen Kern der Geschichte kommt. Und hier ist der Kern der Geschichte. Nummer 1. Matthäus Kapitel 1, Vers 1 fängt gleich an, das Geschlechtsregister von Jesus Christus, also seine Nachkommenschaft, aufzuschreiben. Und gleich der allererste Vers beginnt damit, das ist das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids. Und für jeden Juden im ersten Jahrhundert klingeln alle Kirchenglocken. Wenn sie David hören, hören sie zuallererst an den Herrscher, an den König. Hier wird ein Nachkomme eines Königs geboren. Und tatsächlich ist es auch so, wir hören es immer wieder in der Geschichte und es wird ganz klar und kommt ganz deutlich heraus, als die Weisen nach Jerusalem kommen, sie kommen und sagen, wo ist der geborene König der Juden? Das ist die Frage. Und wenn wir König hören, denken wir natürlich nicht, ich hoffe, ich trete keinem England-Freund so sehr auf die Füße, an so eine Spaßgesellschaft wie die Queen und diejenigen, die um sie herum sind, die ja eigentlich in England nicht wirklich mehr was zu sagen haben, sondern einfach nur so ein bisschen zum Prestige und zum Aushang und man scheint manchmal so für die Spaßpresse sozusagen da zu sein. Sondern wenn wir von einem König hören, hören wir einen Herrscher. Hören wir einen Regenten, hören wir von jemandem, der Macht hat und der tatsächlich etwas zu sagen hat. Und wir sehen, dass diese Assoziation im Text mitschwingt, weil Herodes der Große, der eine der einflussreichsten Herrscher im damaligen Orient war, Angst vor einem zukünftigen König hat. Der hat keine Angst vor dem Christkindl vom Nürnberger Weihnachtsmarkt, sondern der hat Angst, dass tatsächlich seine Regentschaft, seine eigene Macht und Größe, die er hat, ordentlich in Frage gestellt wird durch einen neuen Herrscher. Und die Idee des Herrschers, die Idee, dass hier jemand geboren wurde, der Macht und Autorität hat, durchzieht sich durch das ganze Matthäus-Evangelium, bis es zum Höhepunkt im Kapitel 28 kommt, wo Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die Idee, die sich durch Matthäus zieht, es ist ein Herrscher gegeben, es ist ein König gegeben. Und die einzig adäquate Reaktion auf das Geben des Herrschers, auf den geborenen König, ist genau das, was die Weisen machen. Sie huldigen den Herrscher, das heißt, sie unterwerfen sich ihm und sie sagen, wir geben dir Ehre und Respekt und Würdigung und wir wollen für dich da sein. Wäre das nicht schön, wenn unsere Weihnachtsmärkte zu Orten der Begegnung werden würden, wo und Menschen kommen, um den geborenen Herrscher, um den geborenen König zu huldigen und ihm Ehre, Respekt und Anerbetung zu geben. Wenn es auf den Weihnachtsmärkten nicht so ist, in der Gemeinde soll es seinen Platz haben. Und soll er das bekommen, was er wirklich verdient, aufgrund dessen, wer er wirklich im Inneren dessen, wer er ist, ist. Wie wunderbar die Nachricht eines geborenen Regenten ist, erfahren natürlich als allererstes gleich die Hirten. Wenn man sich diese Geschichte nochmal anguckt, was mit den Hirten passiert, muss man natürlich als allererstes auf der einen Seite einen Blick dafür bekommen, wer eigentlich Hirten im ersten Jahrhundert sind und was für eine Art von Ehrfurcht Engel auf der anderen Seite verbreiten. Hirten waren im ersten Jahrhundert zumindest das, was wir aus den rabbinischen Schriften von etwas späterer Zeit nachlesen können, unrein, und sie gehörten auf alle Fälle in die untere soziale Schicht. Das kann man auch aus heutiger Perspektive nachvollziehen, weil die Hirten machen in gewisser Weise die Drecksarbeit. Ja, also die Hirten, die sind bei Wind und Wetter draußen, kümmern sich um Schafe. Das ist auch nicht immer eine reine Angelegenheit. Die sind nicht irgendwo in irgendwelchen großen Palästen, sondern sie sind eigentlich da, wo man in der Antike nicht sein will, nämlich in gefährlichen Gegenden, draußen auf dem Feld, wo es meistens zu heiß oder in der Nacht zu unangenehm ist. Die sozial höher gestellten Schichten wohnen gemütlich irgendwo in der Nähe von stark bebauten Gegenden in den großen Zentren in Jerusalem, tragen kostbare Kleider, mit denen man auch nicht so über Stock und Stein läuft. Das heißt, die Hirten sind der absolute Kontrast zu einem noblen Publikum. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn wir von der Geburt von Jesus reden, wir nicht vom Christkindl reden, sondern wir reden von der Geburt eines Herrschers. Ihr müsst euch vorstellen, der Himmel geht auf und es ist nicht nur ein Engel, der zu sehen ist, sondern Heerscharen. Das heißt, die Idee von Heerscharen, hier kommt jetzt eine ganze Armee von Engeln. Den Hirten haben sicher danach die Ohren gedröhnt, als sie den Gesang gehört haben. Nicht, weil er so schlecht war, sondern weil der so wuchtig war. Und was der Text tatsächlich sagt, über den Hirten ist, dass als sie sozusagen die Engel sahen und hörten, sie sich mit großer Furcht fürchteten. Das ist so eine hebräische Art und Weise zu schreiben. Man hätte einfach nur schreiben können, sie fürchteten sich. Oder sie fürchteten sich sehr. Aber die Idee dahinter ist, hier, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und es war überhaupt nicht so, dass die Hirten da einfach nur auf dem Feld waren und irgendwann mal gesagt haben, coole Engel, ey, High Five, den Typen müssen wir sehen, auf nach Bethlehem. Meistens ist es nicht meistens so, dass je außergewöhnlicher die Offenbarung ist, umso mehr man sie braucht, um gehorsam zu sein. Das heißt, von Natur aus wären die Hirten gar nicht auf die Idee gekommen, einen König zu besuchen. Weil ich weiß nicht, hast du mal versucht, beim Papst, er ist kein König, aber mal eine prominente Persönlichkeit, hast du mal versucht, eine Audienz zu bekommen? Da rufst du auch nicht an und sagst, hi Franzi, Kekse bringe ich mit, Stollen ist in Deutschland sowieso besser, 15 oder 15:30, was ist dir lieber? Ja, da geht man nicht einfach so hin. Und auch bei der Queen, die ja nur wirklich nicht mehr viel zu sagen hat, gehst du auch nicht vorbei und klingelst irgendwo beim Buckingham Palace und sagst, hi, hier bin ich. Mach mal die Tür auf, komm ja aus Dresden, komm ja weit her. Sondern wenn du zum royalen Geschlecht kommst, wirst du eingeladen und im Falle der Queen auch noch ordentlich unterwiesen, wie du dich zu verhalten hast, wenn du in ihre Gegenwart kommst. Da ist nichts mit High Five, da ist auch nicht mal was mit Händeschütteln. Da ist dastehen und warten. Und wenn du Glück hast, streckt sie ihr deine Hand aus. Und dann darfst du einschlagen. So, und das muss man sich vorstellen. Das hätte nicht gereicht, wenn da irgendein Prophet in Kamelhaar vorbeigegangen wäre und zu den Hirten gesagt hätte, pass mal auf, ihr lieben Hirten, da drüben ist ein König geboren, geht mal hin. Da hätten die Hirten gesagt, du bist doch bescheuert. Ja? Also, wenn uns ein König empfängt, ja, dann sind wir der Letzte in der Reihe. Und ich glaube, das Erste, was passieren wird, ist, dass da entweder die Mutter oder der Vater oder wenigstens irgendwelche Bodyguards stehen werden, die werden die Hirten als Allerletzte reinlassen. Und das ist aber das Phänomenale an der Weihnachtsbotschaft. Da ist eine Botschaft dabei. die Engel kommen zu armseligen Hirten und sagen, der König ist für euch geboren. Ich weiß nicht, wie du dich siehst. Ich meine, es gibt ja so Leute mit erhöhtem Selbstbewusstsein, so wie ich, ja, so die immer mehr von sich denken, als sie eigentlich sind. Aber meistens kommen wir dann doch irgendwo runter und fragen uns, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dann kommt die gute Nachricht. Eigentlich hätten wir keinen Zugang. Wir sind doch nicht so eine Leute, die beim Buckingham Palace klingeln und da einfach reinkommen. Geschweige denn beim Herrn der Herren und beim König der Könige. Geschweige denn beim Mensch gewordenen Allmächtigen. Und dass die Engel zu Hirten gekommen sind, zeigt etwas, dass Gott sich tatsächlich niedergebeugt hat zu Menschen, die eigentlich keinen Zugang haben, die es überhaupt nicht verdient haben und die die große Einladung geben und sagen, komm her und begegne deinem König. Sein Thron und seine Gegenwart sind offen für dich. Der Zugang ist geöffnet für dich. Ist es nicht eine fantastische Weihnachtsbotschaft? Ist es nicht fantastisch, darüber nachzudenken, wenn wir singen, Engelschöre singen, den Hirten ist er erschienen. Das bedeutet, Christus ist uns erschienen, er ist dir erschienen. Wir sind nicht weniger irgendwo in der Rangfolge. Wir sind nichts und dennoch hat Gott sich uns in Christus genaht, hat uns eingeladen und hat gesagt, komm und bestaune deinen König. Der Fokus der Weihnachtsgeschichte liegt um zu zeigen, oder liegt unter anderem, oder ein Fokus liegt darin, dass wir tatsächlich klein sind und Christus aber uns erschienen ist und dass da auf der anderen Seite natürlich es ein unwahrscheinliches Privileg ist, dass Gott sich uns offenbart. Wir haben das hier, das was natürlich anklingt am Anfang der Weihnachtsgeschichte, durchzieht sich auch im Rest des Matthäus-Evangeliums. Und wir sehen es hier in der Bibelstelle, die ich in Matthäus 11 mitgebracht habe. Zu jener Zeit begann Jesus und er sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du es vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und du hast es Unmündigen geoffenbart. Es ist ein Privileg, Christus zu kennen. Es ist ein Privileg, den großartigen König zu kennen und Zugang zu ihm zu haben. Und dann gibt es noch ganz viele andere natürlich Geschichten, die wir oder wichtige Punkte, die in der Geschichte drin sind, die wo uns einfach die Zeit fehlt, darauf einzugehen. Ich erinnere euch, die Geschichte ist voll mit wertvoller Botschaft von Gott für uns. Einfach dessen, warum Jesus heißt, wie er heißt, warum Josef seinen Sohn, der zwar nicht sein leiblicher Sohn ist, aber den er adoptiert, den Namen Jesus bekommt, spricht Bände, weil Jesus bedeutet, Jahwe rettet, Gott rettet, er rettet. So heißt es auch dann in Matthäus 1, 21, Gott rettet uns oder sein Volk von unseren Sünden. Interessant ist auch natürlich in der Geschichte, was nicht passiert. Wir lesen die Geschichte und kennen, was passiert, aber man muss sich auch mal in den Gedanken reinversetzen, was hätte eigentlich passieren sollen. Passieren sollen hätte eigentlich, dass ganz Jerusalem sich auf den Weg macht. Aber aus Jerusalem kommt niemand. Nicht eine einzige Person. Nicht ein Pharisäer oder Sadduzäer kommt auf die Idee, meine Güte, wir kennen die Prophetie, hier gibt es Weise aus dem Morgenland, die bringen alle möglichen eine Karawane von Geschenken mit, um einen zukünftigen König zu huldigen, der anscheinend unsere Prophetien erfüllt. Kann man wenigstens einen losschicken. Wenigstens der Praktikant soll mal nachschauen. Und noch nicht mal der Praktikant erscheint. Was natürlich ein Vorzeichen ist von dem, was passiert, nämlich, dass Christus in Jerusalem abgelehnt werden wird und nicht akzeptiert werden wird, aber dass diejenigen, die ihn aufnahmen, Gott ein gewaltiges Vorrecht gibt, nämlich Kinder Gottes zu werden. Was wir in der zweiten Geschichte, und das ist mein letzter Punkt heute, sehen, ist natürlich auch, dass die Geburt von Jesus die Hoffnung des Alten Testamentes erfüllt. Immer wieder haben die Propheten Verheißungen gemacht von einer glorreichen Zukunft, die dem Volk Israel widerfahren wird, dass Gott sein Volk wiederherstellen wird, dass Gott seine Nähe seinem Volk wiedergeben wird, dass die Zeit kommen wird, wo Sünde vergeben wird, wo der Wille Gottes in das Herz der Menschen eingepflanzt werden wird, wo das Tor zum Paradies weit aufgetan wird, wo Gott seinem Volk wieder nahe sein wird. Und all diese Prophetien sehen wir, erfüllen sich im Kommen und im Sterben und in der Auferstehung von Jesus. Ist es nicht interessant? Meistens lassen wir diese Geschichte oder meistens schon die Weihnachtsgeschichte da bei uns auf. Wir freuen uns, dass wir da alle das kleine Christkindl anbeten und dann ist irgendwo Schluss. Aber die Geschichte geht ja weiter. Selbst die Jugend- oder die Kindergeschichte geht weiter. Jesus geht nach Ägypten. Lass uns mal die nächste Woche drüber nachdenken, warum er nach Ägypten kommt und wieder herkommt. Was er natürlich macht im Sinn der Geschichte ist, er nimmt jetzt plötzlich, und nicht plötzlich, aber er nimmt in der weisen Vorausschau den Platz des Volkes Gottes ein. Das heißt, aus Ägypten ist schon einmal ein Volk zurückgekommen. Das ist ja eigentlich auch das, was Hosea Kapitel 10 sagt. Aus Israel habe ich meinen Sohn gerufen. Und plötzlich wird eine Verheißung, die Israel galt, auf Jesus gemünzt und sagt, das ging eigentlich um Jesus. Was wir da sehen in vielfältigen Geschichten, was sich natürlich im Laufe des Matthäus-Evangeliums mehr und mehr zeigt, ist, dass Christus die zentrale Stelle, überhaupt die Stelle des Volkes Gottes einnimmt. In der Versuchung in der Wüste, da wo das Volk versucht worden ist und immer wieder Sieg daneben gehauen hat, besteht Jesus die Versuchung des Teufels. Und er kommt siegreich aus der Wüste hervor und sammelt um sich auf eine symbolische Art und Weise 12 Jünger, die natürlich symbolisieren, dass jetzt ein neues Israel, ein neues Volk entsteht, was entsteht aufgrund dessen, dass der Verheißer der alttestamentlichen oder dass der Erfüller der alttestamentlichen Prophetien hier ist. Das heißt, immer wieder in Matthäus Evangelium sehen wir die wunderbare Nachricht für uns Heiden, dass wir nämlich das unwahrscheinliche Privileg bekommen, die Verheißungen des Alten Testamentes mitzuerben, mit dem jüdischen Volk zusammen. Wer Christus glaubt, wer dem Sohn Gottes glaubt, wird absolut unverdient eingepflanzt in die große Hoffnung der Propheten, in die große Hoffnung der wunderbaren Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und ich habe es euch einfach nur mal, weil die Zeit nicht da ist, so zusammengefasst. Petrus betet oder predigt das und sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben in der Tat diese Tage verkündigt. Und er meint damit die Tage von Jesus Christus. Das heißt, was Petrus nicht sagt, ach übrigens, in jedem Prophet findest du irgendwo eine kleine Ecke, wo vielleicht ein bisschen was über Jesus prophezeit wurde, sondern die Idee ist, in Christus kommt all das, was Gott verheißen hat, endlich zur Erfüllung für jeden, der glaubt, für jeden, der zu diesem Regenten kommt. Und Paulus sagt es dann einfach auf diese kurze und knackige Art und Weise. So viele die Verheißungen Gottes auch gibt, so viele es auch sind, in Christus sind sie Ja und Amen. In Jesus Christus kommen sie zur Erfüllung. Es ist uns tatsächlich ein wunderbarer Retter, ein wunderbarer Herrscher geboren worden, weil der Herrscher kommt mit einer faszinierenden Herrschaft. Der Herrscher kommt mit Segen über Segen. Der Herrscher kommt mit all den Verheißungen, mit all den Sehnsüchten der Menschen im Alten Testament und sagt, ich bin da für dich, um diese wunderbaren, nicht fantastischen, die Gott im Alten Testament gemacht hat, in deinem Leben zu erfüllen. Ist es nicht fantastisch und ist es nicht wunderbar, sich den Gedanken vorzustellen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, die Krippe zu sehen und sich niederzuknien und zu sagen, ein wunderbarer, faszinierender Herrscher bist du. Und ich möchte euch einfach mit folgenden Gedanken, bevor wir das nächste oder bevor wir nochmal das Weihnachtslied zum Abschluss des Gottesdienstes singen, mitgeben. Ganz oft sagt man, oder spricht man sich, und das machen Christen gut, sie erinnern sich gegenseitig an die Verheißungen Gottes und sie sagen, denk doch mal nächste Woche drüber nach, wenn du wieder diese Schwierigkeiten hast, wenn du Herausforderungen hast auf Arbeit, in der Schule oder wo auch immer, du bist sein Kind. Oder manchmal sagen wir, pass auf, Gott wird dich nicht verlassen, du bist doch ein Königskind. Ich gebe euch einen neuen Gedanken mit. Lasst uns mal die nächste Woche durch die Woche gehen, in Vorbereitung auf Weihnacht. Und nur an folgenden Gedanken denken. Ich gehöre einem gewaltigen Herrscher. Gewaltig auf zwei Arten. Gewaltig auf die Art und Weise, wie es in der Olsenbande beschrieben wird. Mächtig gewaltig, total genial, phänomenal. Und gewaltig aber auch, dass seine Regentschaft eine Regentschaft über Himmel und Erde ist. So einen Regenten hat die Welt noch nicht gesehen. Und so ein Regent ist für dich geboren, für dich auf die Welt gekommen Und du hast das Privileg und die Einladung von Gott bekommen, zu seinem Hofstaat dazu zu gehören und eine ständige Audienz in seiner Nähe und seiner Gegenwart zu haben. Faszinierender Retter, wunderbares Christkind Jesus, für uns geboren, Retter unserer Sünden, gewaltiger Herrscher. Halleluja. Amen.